Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Ich sag es mal so, in den Urlaub fahren, das finde ich gut. Das Packen vor finde ich eher lästig. Das sieht bei mir auch eher so aus. Ich gucke, wie ist das Wetter, dann werfe ich alles Mögliche an, zum Beispiel jetzt Sommersachen aufs Bett, falte die und dann ab in den Koffer damit. Und im Urlaub überlege ich dann, wie kombiniere ich das, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Das geht, wenn man, sage ich mal, 2 Wochen irgendwie nach Porto fährt, aber nicht, wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist, im Auto, in Gegenden, wo es nicht mal irgendwie einen Supermarkt gibt. Da musst du schon ein bisschen besser planen. Micha Klein ist Produktdesigner und war ein halbes Jahr unterwegs im Auto von Stuttgart in die Wüste Gobi, in die Mongolei. Micha, wenn meine Freundin früher mit ihren Eltern im Auto nach Marokko gefahren ist, dann hatte die da ja so das Auto richtig vollgepackt, hatten die das früher. Der Kofferraum war sowieso voll, die Heckablage auch, Fußräume voll. Also es war wirklich extrem. Wie war das bei dir?
Auch voll. Ich hatte natürlich noch ein bisschen mehr Platz. Man überlegt sich natürlich schon davor, was braucht man tatsächlich, was braucht man nicht. Packt ein, packt aus, Dinge fliegen raus. Wir hatten ja das Glück, dass wir auch mit 2 Autos unterwegs waren. Dementsprechend konnte man sich dann auch ein bisschen Gepäck verteilen. Also es hatte nicht jeder das volle Equipment dann dabei, was man bräuchte, wenn man alleine unterwegs wäre.
Aber schon so Rückbank, alles war voll?
Nee, also wir haben ja natürlich vorne 2 Sitze in der Fahrerkabine, dann hinten eine komplette Rückbank drin gehabt. Wir waren ja am Anfang noch mit unserer Tochter unterwegs. Und dann war der Kofferraum voll. Ja, wir haben den umgebaut, sodass wir einfach ein Kistensystem dorthin integrieren konnten. Und der war dann voll.
Das heißt, du bist am Anfang mit deiner Frau und deiner Tochter gereist,
genau.
In einem Auto.
Genau.
Und dann gab es ja noch ein anderes Auto.
Genau.
Und da war dein Reisekumpane drin,
genau.
Alleine.
Genau.
Und warum seid ihr nicht alle zusammengefahren?
Hat diverse Gründe. Ne? Also zu viert in einem Auto wäre es einfach nicht, schlichtweg nicht gegangen. Ne? Also das wäre einfach dann auch zu klein gewesen. Und zum anderen ist das Reisen mit 2 Autos, also auch dann auf den Streckenabschnitten, wo wir alleine dann unterwegs waren, also ich alleine auf dem Fahrzeug und Eberhard alleine auf dem Fahrzeug, ist es eigentlich auch angenehm, alleine zu fahren und den Tag so, also in den Tag so reinzufahren, die Dinge wahrzunehmen und dann schlussendlich auch abends dann Gesprächsmaterial zu haben. Ne? Also wir fahren, wir nehmen wahr und stellen abends den Motor ab und sitzen da und haben unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Dinge gesehen und fangen uns dann natürlich auch dran auszutauschen.
Okay, ich hatte jetzt nur so ein bisschen an Umwelt und auch an Spritsparen gedacht, aber ja, okay, kann ich aber nachvollziehen. Was hast du denn dann so eingepackt für welche Eventualitäten? Warst du ausgerüstet?
Ja gut, man braucht natürlich Kleidung für diverse Wetterbedingungen natürlich. Wir hatten ja von, sag ich mal, minus 10, 12 Grad bis knappe 40, 45 Grad, eigentlich alles.
Also war der halbe Koffer voll mit Klamotten?
Nee, gar nicht. Also gibt natürlich Kleidung und Kleidung. Wir haben es jetzt nicht alles voll gepackt mit Funktionskleidung. Es reicht eine dicke Jacke und ansonsten halt Zwiebelprinzip. Von allem eher wenig, dafür gut. Und
irgendwas, was du mitgenommen hast und nicht angezogen hast, das ist so meine klassische Erfahrung. Ich nehme Sachen mit und dann habe ich die nicht angezogen. Keine Ahnung, das habe ich aber auch oft mit so Sportsachen, die ich mit in den Urlaub nehme.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch. Mir im Vorfeld mal überlegt, ob ich was wirklich nicht gebraucht habe, aber es gab eigentlich nichts, weil ich bin einfach mit wenig gestartet und dann, wenn ich was benötigt habe, dann habe ich es mir tatsächlich vor Ort gekauft.
Okay, lass uns mal konkret werden. Was braucht man für so eine Reise unbedingt, unbedingt? Was ist ein Muss?
Was ist ein Muss? Ja, ich sage immer, man braucht auf jeden Fall immer ein gutes Messer.
Ein gutes Messer?
Ein gutes Messer braucht man auf jeden Fall. Also ein Messer, was für nicht nur zum
Kochen
funktioniert, sondern einfach auch darüber hinaus, wo man Sachen einfach schnitzen kann, sich Holz schneiden kann, spalten kann.
Ja. Wofür hast du denn Holz geschnitzt?
Abends Feuer machen, braucht man natürlich auch irgendwelche Utensilien, um das Holz einfach entsprechend gangbar zu machen.
Aber jetzt habt ihr ja ganz schön viele Länder überquert. Also in der EU wird man ja zwar nicht so extrem kontrolliert, aber mit einem Messer oder mit vielleicht sogar mehreren Messern über die Grenze ist natürlich auch nicht so leicht.
Ja, also klar, ein Messer ist natürlich an den Grenzkontrollen immer ein gern gesehenes Objekt. Vor allem, wenn sie dann größer werden. Entsprechend muss man sie einfach, sag ich mal, nicht verstecken, aber man muss sie einfach anständig verpacken.
Und wie hast du es gemacht? Was so dein Tipp dafür?
Vor der Reise habe ich mir von einem befreundeten Schreiner ein Holzbrett anfertigen lassen, was sozusagen ein verstecktes Innenfach hatte. Da hatte ich eigentlich so die alltäglichen Kochmesser, die größeren Messer, einfach immer drin versteckt. Das war einfach in der Kiste immer drin. Sichtseite nach oben, sodass die Messer eigentlich auch nie rausgefallen sind, beziehungsweise auch nie kontrolliert werden konnten.
Also wurden sie auch nie erwischt, wozu nie erwischt mit einem Messer?
Nee.
Jetzt geht es ja darum, ein Produkt macht ja oft dann Sinn, wenn man es ja auch für viele verschiedene Dinge vielleicht nutzen kann. Was war denn so deine kreativste Umfunktionierung eines Produkts?
Ich nehme einfach mal so den klassischen Engländer-Schraubenschlüssel. Der eignet sich tatsächlich jetzt auch mal fahrzeugübergreifend. Wir waren ja mit Mercedes und einem Land Rover unterwegs. Beide haben unterschiedliche, wie soll ich sagen, Schrauben und unterschiedliche Größen. Dafür ist er natürlich ideal. Eignet sich aber auch einfach mal als Grillzange, eignet sich aber auch einfach mal als Wurfgeschoss für streunende Hunde. Also der ist tatsächlich für alles zu gebrauchen.
Dieser Engländer-Schraubenschlüssel, das ist hier dieses, womit man die Schrauben lockern kann, ne, mit so einem verstellbaren...
Genau.
Ich bin handwerklich nicht besonders begabt, deswegen, also damit kann man streunende Hunde abweisen, ja. Wenn man mit denen danach wirft, also mit dem...
Hat einen guten Schwerpunkt, fliegt ideal.
Was ich mich gefragt habe, ob es halt irgendwie Produkte gibt, wo man sagt, auf den ersten Blick kann man das hierfür nutzen, aber man kann es auch für andere Dinge noch nutzen, das heißt, dann nimmt man weniger Zeug mit.
Ja, also Multifunktionalität ist natürlich immer ein Thema auf Reisen. Also gucken, dass man halt Objekte halt anders einsetzt. Aber was sind klassische Produkte? Ich meine, wir haben Kisten, wir haben Stapelkisten. Die kann ich, dienen natürlich auch zum Verstauen von Gepäck im weitesten Sinne. Dienen aber auch einfach dazu, dass man drauf sitzen kann, rausnehmen kann. Man kann sich einen Tisch da draus bauen. Man kann die Kisten so weit hochstapeln, dass man entspannt aufs Dach hochgehen kann. Es gibt natürlich bei unseren Fahrzeugen Dinge wie Sandbleche, die wir dazu verwenden, um, wenn wir uns festgefahren haben, aus dem Sand rauszufahren. Mhm. Die sind natürlich eigentlich auch Bleche, ich sag mal so, die hängen zu 90% am Auto dran und wenn man sie mal braucht, dann braucht man sie wirklich, aber haben sonst eigentlich keine wirkliche Funktion. Mhm. Und das sind natürlich Bleche, die sich dann auch dafür eignen, irgendwelche Tische oder Bänke zu machen, gerade wenn irgendwie... Wenn man im Land ist, abends kommt Besuch vorbei, irgendwie auf dem Pferd oder man kommt in Kontakt mit den Einheimischen, dann baut man halt aus den Sandblechen eine Bank und dann wird es eigentlich auch dann recht schnell gemütlich.
Ach, dann tut man zwei Kisten, das Sandblech, Kisten, drauf, das Sandblech drauf und dann kann man das als Sitz- oder Tischgelegenheit nutzen. Genau. Ist es denn oft passiert, dass dann Leute auf euch zugekommen sind, was gerade gesagt, auf einem Pferd und so und haben gesagt, was macht ihr hier, ihr beiden Männer in eurem Auto?
Ja, natürlich. Also, ich glaube, der Kontakt mit Einheimischen oder mit anderen Kulturen, der ist allgegenwärtig, wenn man auf Reisen ist. Meistens dauert es keine 10 Minuten, dann kommt irgendein Einheimischer vorbei und fragt und ist natürlich auch interessiert.
Was war denn das Ziel eurer Reise eigentlich?
Das Ziel der Reise, also ich wollte unbedingt einfach mal durch die Gobi fahren. Das war so für mich einfach der große Traum, einfach mal diese Weite zu erleben, motiviert natürlich durch Literatur. Und der Eberhard wollte den Ursprung der Tulpen nachgehen, also Richtung Tianjin-Gebirge fahren, wo es ja wirklich auch noch diese Wildtulpen gibt.
Den Ursprung der Tulpen wollte er nachgehen?
Ja, also dort, wo die Herkunft, ne? Also wo die Tulpe tatsächlich dann herkommt, kommt ja nicht aus Holland.
Du warst nicht alleine unterwegs, sondern mit deinem, du und dein ehemaliger oder dein Professor. Ja. Ihr seid da jeweils alleine mit dem Auto gefahren. Das klingt, also mit dem Professor in Urlaub fahren, das klingt schlimmer als irgendwie die Tasche des Lehrers zum Pult tragen. Wie kam das bei deinen Kommilitonen an?
Also A, ist mein Studium schon eine Weile absolviert. Nein, also wir haben tatsächlich, die Geschichte hat so angefangen, dass ich bei der Aufnahmeprüfung saß und der Professor saß mir damals noch ungekannt gegenüber, kam ins Gespräch und haben festgestellt, dass wir eigentlich eine selbe Reise gemacht haben, zeitgleich, also 2 Wochen versetzt, selbe Route, selbe Städte, selbe Objekte angeschaut und so weiter und so fort. Und dadurch gab es dann halt während dem Studium schon eigentlich so eine Verbindung, also das Reisen als verbindendes Element, halt als Basis. Und haben dann natürlich im Studium verschiedene Expeditionen gemacht
mit den
Semestern. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert einfach. Mhm. Und dann war das Studium eigentlich sozusagen vorbei. Hatten wir eine größere Expedition dann ins Gilfgebir, nach Ägypten, in die libysche Wüste. Und da ist im Grunde genommen das so ein bisschen entstanden.
Jetzt habt ihr ja auch eine Ausstellung gehabt, wo ihr ein paar Sachen auch, die ihr auf der Reise so benutzt habt. Ich meine, du bist Produktdesigner, ein paar Sachen, die ihr genutzt habt, die ihr dann ausgestellt habt. Sachen, die quasi gehalten haben, was sie versprechen. Worauf achtest du denn bei so Produkten am meisten?
Ja, eben genau, dass sie einfach halten, was sie versprechen. Ne? Ja, also im Grunde genommen sind es natürlich Produkte, die ja, einen ingeniösen Charakter haben. Ne? Also sie haben jetzt keinen formalen Anspruch oder den zweitrangigen formalen Anspruch und sind eigentlich auch nur durch die Funktion entwickelt worden oder durch einen Zufall entwickelt worden. Die sind natürlich haltbar, sind praktikabel, sind teilweise stapelbar. Sind
zum Beispiel hast du konkrete Beispiele, also für Sachen, wo du jetzt zum Beispiel sagen würdest, boah, Donja, keine Ahnung, wenn du dir einen Becher kaufst, kauf dir jetzt keinen Plastik-Aluminium-Becher, sondern...
Ja, bleib mal beim Kochgeschirr, ne? Also das ist... Wir haben ein Kochset dabei gehabt, was halt in sich funktioniert und da, also deswegen halt funktioniert, weil es eigentlich eine Kochstelle ist, die gleichzeitig windgeschützt ist, wo der Topf sozusagen windgeschützt ist, wo die Flamme windgeschützt ist, wo man mit sehr wenig Energie kochen kann und der einfach ja auch über die letzten 50 Jahre oder noch länger auf Expedition immer dienlich ist oder dienlich war. Und darüber hinaus lässt er sich halt super zusammenstapeln, hat ein sehr, sehr geringes Packmaß und ist leicht.
Also darauf kommt es an. Ne? Es muss funktionieren, leicht sein.
Es muss funktionieren und es muss einfach immer funktionieren. Also muss auch genau deswegen immer funktionieren, weil wir eigentlich auch in den Autos gefahren sind, aber sonst immer draußen waren.
Mhm. Das Ziel war ja die Wüste Gobi sehen, ne? Mhm. Und das hast du dann gemacht. Wie hat sich das dann angefühlt? Wie war das dann, als du dann angekommen bist?
Ja, fantastisch. Also man hat ja immer so ein Bild im Auge, man kennt das aus Geschichten, Erzählungen oder aus der Literatur von den Reisenden, die ersten Expeditionen gemacht haben. Schlussendlich hat man dann so eine Vorstellung und fährt dann in diese Wüste Gobi rein und die ist einfach unendlich lang und man hat dann so ja, einen wirklichen Verlust von Raum und Zeit. Also man weiß nicht mal, wie schnell man fährt, die Landschaft, die wird eigentlich... ist bei 80 km/h genauso schnell wie bei 10 km/h, weil sie einfach so riesengroß ist und man sich da drin nicht bewegt, nicht vorankommt. Damit also das kann sein, dass man morgens startet und da hinten ist der Berg und am Abend ist man immer noch nicht an dem Berg so in etwa.
Und es sieht so aus, als ob man eben noch nicht mal wirklich näher gekommen ist.
Genau.
Micha Klein ist Produktdesigner. Er hat mit seinem ehemaligen Professor Ebert Holder auch ein Buch darüber geschrieben, was man für eine Reise mit dem Auto in die Wüste wirklich braucht. Wenn ihr auch eine besondere Reise gemacht habt, zum Beispiel im australischen Outback mit Pferdeflüsterern irgendwie unterwegs gewesen seid oder wenn ihr im Iran für Frauenrechte kämpft oder im Sudan eine Fußballmannschaft trainiert, meldet euch bei uns mail@deutschlandfunknova.de, mail@deutschlandfunknova.de, Betreff Weltempfänger. Wie immer freue ich mich sehr auf eure Geschichten.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.